Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema, wir sprechen über Seebrücke und wir sprechen über den Verein Menschlichkeit. Wir reden über, ja, letztendlich das Thema Flucht, Geflüchtete. Wir sprechen eine Stunde mit meinen Gästen über die aktuelle Situation. Ich glaube, jeder weiß, das Thema Moria ist in aller Worte oder aller Mund momentan. Ja, mein Name ist Michael Trost und meine Gäste sind heute zahlreich hier im Studio. Zum einen fangen wir einfach mal mit dem Mädel an. Das ist die Madeleine Bayer. Madeleine, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Zum Zweiten ist der Amer Abdallah, steht Hallo. Schon ganz daneben. Amer, auch herzlich willkommen hier in der Plattform. Des Weiteren ist da der Marcel Emmerich. Marcel, auch dir herzlich willkommen.
Hallo, hi.
Und der Sven Faut außerdem ist heute noch bei uns. Sven, auch dir herzlich willkommen.
Moin.
Ja, ein bisschen näher musst du schon ran.
Damit man Moin.
So, wo jetzt, ja, genau. Also, drei von euch waren ja schon mal da, ja. Amir war zumindest schon zweieinhalb Mal da, so halb schon mal beim Zuschauen. Insofern, ja, ihr wart zwar schon mal bis auf Madeleine da, aber ich glaube, man kennt euch noch nicht so genau. Deshalb, wir machen es immer so in der Plattform, dass wir eine kurze Vorstellrunde machen. Jeder ganz kurz ein bisschen was zu sich sagt. Und wollen wir heute auch wieder so handhaben. Wer möchte anfangen? Also so ein Kurze, wie seid ihr dazugekommen, was macht ihr und. Und eben auch seid ihr bei Seebrücke, seid ihr bei Menschlichkeit oder bei beidem? Einfach so ganz kurz, damit die Hörer ein bisschen mehr über euch wissen. Wer mag anfangen, sollen wir es einfach mal der Reihenfolge nach durchmachen.
Okay, mein Name ist Ahmed Abdallah, ich bin vom Verein Menschlichkeit Ulm. Für meine Person, ich bin 30 Jahre alt, ich studiere Sozialwissenschaften an der Uni Stuttgart. Ich bin Mitglied des Vorstandes des Vereins Menschlichkeit Ulm und ich leite ein paar Projekte dabei. Ich bin selber geflüchtet, bin in Deutschland seit 2015. Vielleicht ist es schon besonders für mich dabei, beim Verein zu sein. Weil das Thema Flucht und geflüchtete Menschen betrifft mich schon. Also wir sind ein Verein, der im Flüchtlingshilfe seit 2015 tätig. Wir bieten verschiedene Projekte an, die sollten geflüchtete Menschen bei Thema Integration unterstützen.
Mhm. Ja. Dann machen wir einfach der Reihenfolge nach, Madeleine.
Hallo, also ich bin die Madeleine. Ich bin erst seit knapp einem Jahr bei Menschlichkeit und engagiere mich jetzt bei verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten dort. Genau, ich bin noch relativ jung, ich bin erst 18 Jahre alt und gehe noch in die Schule. Deswegen macht mein berufliches Leben nicht so viel zurzeit. Ja, genau.
Das heißt, Engagement für solche Themen, wie jetzt zum Beispiel dann Geflüchtete, ist auch etwas, was dich bewegt und du in der Freizeit dann
natürlich
einbringst. Ja. Ja, dann Marcel.
Ja, ich bin der Marcel, ich bin 29 Jahre alt und ja, komme überraschenderweise aus Ulm. Und ja, ich bin bei der Seebrücke aktiv, habe die damals mitgegründet und da versuchen wir einfach, ja, gegen die Entkriminalisierung, für die Entkriminalisierung von der Seenotrettung und für sichere Fluchtwege zu kämpfen, uns dafür einzusetzen. Und ja, da bin ich auch immer mit dabei.
Mhm. Außerdem bist du bei den Grünen, kann man glaube ich auch sagen, also politisch auch engagiert.
Ja, genau. Ich bin auch bei den Grünen in Ulm, allerdings deswegen heute nicht hier, aber es ist nichts zu verheimlichen dabei.
Zumindest mal auch ein politisches, wie soll man sagen, Connect ist damit ja auch gegeben, weil doch viele Themen auch in Bezug auf Partei und auch letztendlich mit Gemeinderat und irgendwo dann ja auch, ja, eingebracht werden wollen. Schön. Genau, der Amir hängt gerade die Hand. Wollen wir auch noch was dazu sagen, oder? Nein, nicht. Ich weiß schon, was er vielleicht gedacht hat. Aber, okay, gut. Ja, Sven?
Ja, hi. Ich bin Sven. Ich bin alt genug. Ich mache gerade mein PhD in Chemie hier in Ulm. Und ja, ich bin auch generell politischer Mensch und auch bei der Seebrücke aktiv. In dieser Funktion, in der ich gerade bin.
Ja.
Und ja,
ansonsten auch in einer Partei engagiert.
Auch?
Unter anderem.
Ah ja, okay. Ja, schön. Also ihr seid auf jeden Fall eine Gruppe von jungen, engagierten Leuten. Jetzt haben wir gesagt, die einen, ihr kommt von Menschlichkeit, die anderen aber auch von Seebrücke. Das heißt, zwei ganz verschiedene Themen. Arman, du hast schon ein klein bisschen was auch zur Menschlichkeit gerade gesagt. Wie viele Leute sind jetzt bei euch im Verein? Also wie viele Aktive habt ihr aktuell?
Ja, wenn du mal sagst, Aktive, ist es schon unterschiedlich. Also unser Verein, ich glaube, mittlerweile haben wir 120 Mitglieder, aber die Aktiven und Interessierten und so weiter, die vielleicht nicht Mitglieder sein sollten, ja, konnte ich sagen oder vermutlich sagen, so 30. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben oder so, oder vielleicht unterschätzt, aber wir sind da genug Leute, die sich richtig für Menschlichkeit, für Menschenrechte einsetzen.
Wenn ich das richtig weiß, sind ja auch einige, die wie du letztendlich auch eine Geschichte, eine Fluchtgeschichte irgendwo haben, die dabei sind und die quasi auch aus erster Hand wissen, um was es eigentlich geht. Ne? Also
ja, genau, da haben wir auch, ja, wir haben schon Mitglieder, die schon die Fluchtgeschichte erlebt haben. Relativ sind wir jetzt zwei im Vorstand vom Verein, ich und mein Kollege Nuri Haruf, der auch aus Syrien kommt. Mhm. Wir haben auch Menschen, die mal bei uns Hilfe bekommen haben und dann im Prinzip auch Hilfe anbieten wollten und sich bei uns auch engagieren.
Bei Seebrücke, wie viele seid ihr? Also, wenn wir antworten, dass Sven. Ja, Sven, wie viele Leute engagieren sich denn bei Seebrücke? Ich glaube, das ist auch eine ganz große Anzahl inzwischen, oder?
Ja, also, es ist wieder insgesamt mal dabei, waren bestimmt auch schon 20, also auf unsere Verteiler sind wir nicht mehr, aber mal aktiv dabei waren es wahrscheinlich so 20 bis 30. Moment. Mhm. Bei den normalen Treffen sind wir so, ja, 5 bis 8 oder so. Mhm. Leute, die wirklich dann wirklich die Aktionen dann praktisch machen.
Mhm. Wie ist es jetzt bei Menschlichkeit? Das ist ein Verein, der nur in Ulm angesiedelt ist, gell? Das ist, glaube ich, ein Thema. Ihr habt eure, ja, Vereinsgrenze sozusagen in Ulm und Umgebung.
Ja, eigentlich ist es schon so angefangen, als oder so angedacht für Ulm, Alpdonaukreis, Neu-Ulm-Kreis, so weit. Also, aber ja, ich will das auch nicht verraten, dass wir irgendwie uns überregional machen möchten,
ja,
weil das Thema schon anwesend ist und nicht, betrifft nicht nur Ulm und die Umgebung, sondern es ist ein Thema, die ganz Europa mal betrifft, und versuchen wir uns irgendwie mal regional, überregional zu machen.
Ja.
Und ja, mehr Menschen zu erreichen.
Bei Seebrücke wiederum ist es, glaube ich, so, Seebrücke, ihr seid zwar als Ulmer Gruppe dann präsent, aber Seebrücke ist, glaube ich, ja in ganz Deutschland mittlerweile. Das Thema mache Städte zu sicheren Häfen. Also Seebrücke ist ja, glaube ich, etwas, was jetzt nicht nur in Ulm präsent ist, oder?
Ja, also Seebrücke gibt es auf jeden Fall überall. Das wurde, oder fast überall, das wurde gegründet in Berlin. Und das, die Hauptinitiative, die wir am Anfang hatten, war eben sichere Häfen auszurufen. Also Städte, die von sich aus sagen, wir würden Leute zusätzlich aufnehmen, die auch übers Mittelmeer geflüchtet sind, nur damit diese Leute halt gerettet werden und nicht, dass man nicht wegschaut, während sie irgendwo im Mittelmeer ertrinken. Und von diesen Städten, diesen sicheren Häfen, gibt es jetzt 170, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist eine ganze Menge. Und ja.
Und ihr seid jetzt aber als Ulmer Gruppe dann sehr auf euch gestellt oder kooperiert dann auch mit anderen Städten? Ich meine, ihr habt jetzt hier, arbeitet sehr eng zum Beispiel mit Menschlichkeit zusammen, wenn ich das richtig verstehe, hier in Ulm. Wie ist es dann in Bezug auf andere Seegruppen? Tauscht man sich aus? Macht man da auch was gemeinsam? Oder seid ihr mehr regional auf den Alpdonaukreis aus Ulm fokussiert? Oder wie ist das so? Einfach, dass man ein bisschen die Zusammenhänge auch versteht.
Also wir sind jetzt schon vernetzt. Es gibt bundesweit und landesweit gibt es Vernetzungen, und es gibt auch Ansprechpartner, an die wir uns wenden können. Und was auch wichtig ist, ist, wenn dann gerade war, als dann zum Beispiel die Zeit war, als die meisten Ortsgruppen es geschafft hatten, ihre Städte zu sicheren Häfen zu ernennen, dann war irgendwie bei allen irgendwie die Frage, okay, was machen wir jetzt damit? Weil Seehofer hat es weiter blockiert. Da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Und genau, wenn dann solche Fragestellungen sind, dann hat man sich dann schon gemeinsam irgendwie Gedanken gemacht, was machen wir jetzt weiter, wo setzen wir jetzt unseren Schwerpunkt erstmal drauf und versuchen das dann auch ein bisschen abzustimmen, aber das ist nicht verpflichtend für uns so gesehen und ja, also wir können auch unsere Sachen alleine machen, auch wenn wir eine Aktion machen, machen wir die meistens alleine, aber wir lassen uns ja Ideen geben, auch von unseren anderen Schwesterverein.
Und ihr habt euch jedenfalls jetzt also Menschlichkeit und Seebrücke zu einem, naja, Aktionsbündnis kann man vielleicht sagen, hier in Ulm dann zusammengefunden. Und ihr hattet, ich glaube, es war vorige Woche dann auch auf dem Ulmer Münsterplatz eine Aktion mit aufgebauten Stühlen, die zeigen sollten, es ist Platz für Menschen, die kommen können. Also solche Aktionen, da plant ihr jetzt zusammen. Das heißt, ihr seid in Ulm, ich habe den Begriff Aktionsbündnis gerade gebraucht, wenn es vielleicht so ein stiller Begriff ist. Also ihr seid ein aktives Team, wo die einen wie die anderen dann irgendwo zusammenfinden und ihr miteinander euch austauscht, zusammen plant, oder wie ist das?
Ja, unsere Arbeit ist schon parallel, wie wir das Ziel irgendwie impliziert, dasselbe,
ja.
Was uns bewegt, was Seebrücke bewegt. Und deswegen auf jeden Fall, das Zusammenarbeit macht mehr Sinn, als dass jeder eine einzelne Aktion macht. Wir von solchen Aktionen wollten einfach sagen, dass da auch positive Meinungen geben, nicht nur negative von Menschen, die geflüchtete Menschen nicht aufnehmen möchten, und dass wir ein bisschen Solidarität mal zeigen und mehr Druck auf die Politik machen, um die Menschen in Moria aufzunehmen.
Um ein bisschen zu verstehen, was vielleicht beim anderen Verein unterschiedlich ist. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, Amir, bei euch ist es so, ihr kümmert ja auch ganz konkret auch um Fälle, auch um Menschen, die unter der, wie soll man, Situation sind, entweder abgeschoben zu werden, wo sowas droht, dass ihr Rechtsbeistand liefert, dass ihr beratet, dass ihr für Menschen Wohnung sucht. Das heißt, ihr seid, glaube ich, auch, oder euer Engagement vielleicht mehr beim Schwerpunkt, dann die Leute auch zu betreuen, die dann kommen und an der Stelle ganz konkrete Hilfestellung zu geben. Ich glaube, Seebrücke kümmert sich mehr um die Rahmengebung und dann eben auch um Information und um das Thema vielleicht auch politischen Weg zu bereiten, dass die Menschen überhaupt eine
Flucht bekommen, oder? Das, ja, genau, das kannst du sagen. Also wie ich das mal vorgestellt habe, dass wir ein Verein, der verschiedene Projekte anbietet und sie sollten einfach geflüchtete Menschen hier in Deutschland mal beim Thema Integration unterstützen, vielleicht das Leben hier vereinfachen. Ja, was du erwähnt hast, das sind verschiedene Sachen, was wir machen überhaupt. Wie gesagt, gibt es bestimmte Projekte, da gibt es auch, wir unterstützen auch einzelnen Fällen. Vielleicht wie der mit dem Basir, der mal bei dir her war. Mhm. Wir haben Projekte wie Lenkcafé, die geflüchtete Menschen oder internationale Menschen, das ist unterstützen beim Thema Ausbildung, Studium, hier ankommen und so weiter. Also da gibt es auch verschiedene Projekte und vielleicht das Seebrücke, die kommen sich mehr um die alten Rahmen und
politische. Wenn ich das richtig verstehe, also Sven, konkret jetzt mit einzelnen Geflüchteten im Sinne von, wir suchen eine Wohnung oder so, das ist, glaube ich, dann bei euch weniger Thema, oder?
Genau, also wir sind ganz klassische politische Aktivisten, ja, sozusagen. Das heißt, wir setzen uns für politische Themen ein, und das wäre dann zum Beispiel, wir wollen, dass die Leute, die jetzt gerade hier in Moria auf der Straße liegen, dass die aufgenommen werden. Aber wir gehen jetzt nicht als Seebrücke normalerweise nicht selber unbedingt hin. Mhm. Aber es ist natürlich so, daher kennen wir auch die Menschlichkeit, weil wir halt Überschneidungen haben. Mhm. Jeder, der irgendwie bei uns ist, ist noch irgendwo anders aktiv. Und eine von unseren Aktivistinnen war zum Beispiel auch schon selber auf Lesbos und hat dort ganz aktiv in dem Flüchtlingslager mal geholfen. Das heißt, Wir haben Überschneidungen, aber die eigentliche Organisation Seebrücke ist eigentlich eine Aktivistengruppe.
Mhm. Ich glaube, dann haben wir die Unterschiede zu weit herausgearbeitet. Madeleine, was hat dich seinerzeit dazu bewogen? Ich meine, du hast gesagt, du bist Schülerin, jetzt 18, also auch noch nicht ganz so lange dabei. Was hat dich dann bewogen, daran teilzunehmen? Auch einfach das Schicksal der Menschen, die Bilder im Fernsehen, im Radio, was du so hörst? Oder was war so deine persönliche Intention, da auch dich einzubringen?
Also tatsächlich war es nicht ganz freiwillig. Ich musste ein großes Referat für die Schule machen und dann war mir so, Entschuldigung, da ist mir sofort das Thema eben gerade Flüchtlingsintegration in den Kopf gekommen, weil ich mich total für andere Kulturen und Sprachen interessiere und auch gerade eben nicht mit anschauen will, dass hier Menschen anders behandelt werden, obwohl sie so ein schreckliches, so eine schreckliche Vergangenheit hatten. Und dann habe ich mich mal umgeguckt und bin auf Menschlichkeit gekommen und wollte dann einfach mithelfen. Genau. Und ja, ich mache mit, weil es mich glücklich macht, Menschen zu helfen und weil ich sehe, dass durch meine Arbeit den Menschen, ja, wie gesagt, geholfen wird, dass sie erleichterter sind.
Genau. Marcel, habt ihr einen Überblick, wie viele Menschen, die mit Fluchthintergrund nach Ulm gekommen sind, sowohl letztendlich Amir oder Basir, wurde auch angesprochen vorhin, mit Basir haben wir ja auch schon mehrere Sendungen gemacht, bei dem es ein glückliches Ende gefunden hat, der heute eine Ausbildungsstelle hat. Hast du einen Überblick, wie viele Menschen in Ulm eigentlich dann als Geflüchtete inzwischen angekommen sind, einen quasi sicheren Hafen gefunden haben? Wie ist denn da eigentlich die Ist-Situation? Also haben wir 100 oder haben wir mehr oder wie viele Menschen sind denn eigentlich in Ulm? Habt ihr da einen Überblick?
Also ich habe da jetzt keinen richtigen Überblick, das weiß vielleicht Menschlichkeit dann besser, Amir zum Beispiel, aber ansonsten kann ich nur sagen, dass halt aus Zeitungsberichten oder so mir bekannt ist, dass irgendwie die Hälfte, glaube ich, in Ausbildung ist von Menschen, die seit 2015 angekommen sind, aber vielleicht drückt mich die Zahl auch, aber vielleicht nicht so Halbwissen hier raushauen.
Ja. Amir, weißt du da ein bisschen konkret als über einfach auch einen Ist-Status, wie viele Menschen, da habt ihr wahrscheinlich als Menschlichkeit ein bisschen Überblick hier in Ulm heute sind, also die ab 2015 gekommen sind.
Hm? Meinst du hier die Geflüchteten, die in Ulm sind?
Mhm.
Ja, also genaue Zahl habe ich nicht.
So aber ungefähr, reden wir von 100 oder von 1000 oder von mehr oder ich habe keinen.
Ich glaube, also das ist nicht von unserem Verein, aber ich glaube, dass ich das mal so eine Zahl, Zahlen von der Stadt mal gelesen und sie sind um die 2000 in Ulm und die Umgebung oder so.
Ja.
Das kann ich auch nicht mal
richtig also sagen. Ohne, dass wir es jetzt fundieren können, aber so eine Hausnummer irgendwo knapp 2000 wäre...
Ich bin mir nicht sicher.
Also, okay.
Also, so kann ich...
Sven, weißt du da ein bisschen näher aus oder auch nicht? Ja. Nee, wäre einfach mal interessant, wie viele Menschen eigentlich da sind. Ich meine, ab 2015, weiß ich, waren ja in Ulm dann auch diverse, also zum Beispiel Schulturnhallen waren belegt, verschiedene Kasernen waren, glaube ich, belegt und war doch einiges irgendwo, wo ihr euch ja wahrscheinlich auch engagiert habt und auch Menschen dann mit auf oder Empfang genommen habt, wo dann schon einiges auch in Ulm los war, sage ich mal.
Ja, bei uns ist im Verein, wir können auch nicht den ganzen Bedarf auch bedecken sozusagen, aber wir kennen viele Menschen hier oder wir sind mit vielen Menschen hier unterwegs, also Familien, einzelnen Menschen und so weiter, aber wie gesagt, genaue Zahl können wir auch nicht sagen.
Mhm. Ja, ich denke, wir spielen mal kurz Musik und dann sprechen wir vielleicht mal mehr ein bisschen auch über anfänglich die Basis Syrien, die Situation. Du kannst dazu sicherlich ein bisschen was sagen, dann über eure Aktivitäten, über eure geplanten Aktionen und dann sehen wir weiter. Wir spielen erstmal Musik und sind wieder zurück hier bei der Plattform in circa drei Minuten. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen über das Thema Seebrücke, wir sprechen über das Thema Geflüchtete, wir sprechen über Menschlichkeit e.V. Und wir haben schon gerade ein klein bisschen über beide Gruppen gelernt, schon ein bisschen herausgearbeitet, wo vielleicht der eine Schwerpunkt oder der andere den Schwerpunkt setzt. Wir haben es gesagt vor der Pause, Amir, du bist jemand, der aus eigener Erfahrung als Einziger hier auch im Raume über Flucht sprechen kann, weil er das Thema selber erlebt hat. Selber vor allem auch, du kommst aus Syrien. Du kannst uns auch ein bisschen vielleicht über die Ist-Situation der Menschen in Syrien erklären, reden, was letztendlich auch aktuell dort die politische Lage ist, wie sie sich vielleicht verändert, verschlechtert hat. Vielleicht sprechen wir einfach ein bisschen, dass die Menschen auch verstehen, die uns zuhören, ja, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leiden und dann eben sich zur Flucht entschließen. Und auch aus deiner persönlichen Erfahrung eben, wie das mit der Flucht dann so gelaufen ist, erzähl doch uns da einfach mal.
Ja, genau, das ist schon schwierig mal zu erklären, aber ich versuche hier eine objektive Meinung zu geben. Ja, genau, also als junger Mensch, also als ich in 2011 war ich an der Uni, damals habe ich Chemieingenieurwesen studiert, und da habe ich mich mit meinen Kommilitonen in Syrien politisch engagiert, als wir haben Demos organisiert. Ich habe tatsächlich ein paar von denen verloren, auch Verwandte auch verloren. Die Situation war das einfach, dass das Volk mehr Freiheit und Demokratie haben wollte, was jedes diktatorisches System nicht klar ist, sowas dem Volk zu geben. Deswegen hat der Diktator drauf mit Gewalt reagiert, hat komplette Städte bombardiert, zerstört, Menschen umgebracht, verhaftet, gefoltert. Also von meiner eigenen Erfahrung ist zum Beispiel mein Onkel unter Folter im Gefängnis gestorben. Drei von meinen Cousins sind auch im Krieg gestorben. Freunde von mir, die mal mit mir Demos auch in der Demos, in den Demos mal vor meinen Augen gestorben. Genau, also das hat so angefangen und dann denkt man, okay, das ist ein Bürgerkrieg irgendwie, aber die Sache hat sich irgendwie entwickelt und das ist nicht mehr die Sache zwischen dem Regime und dem Volk, sondern haben sich auch ausländische Hände sozusagen sich in der gesamten Lage in Syrien eingemischt. Russland, Iran haben sich zum Beispiel an der Seite vom Regime eingesetzt. Dann kam irgendwie Saudi-Arabien, weil sie auch gegen Iran auch ihre Interesse im Nahosten nicht verlieren wollte. Dann hat sie auch eigenen Gruppen dort unterstützt. Dann kamen die Russen. Die Russen wollten auf jeden Fall einen Fuß dort zu haben und was sie niemals in der Geschichte mal geschafft haben, so einen Hafen am Mittelmeer zu haben. Und dann kamen die Amerikaner und sie haben auch die kurdischen Miliz unterstützt, was dem Erdogan nicht okay war. Deswegen hat er auch so sozusagen sich eingemischt. Also es ist komplett katastrophal dort. Und deswegen habe ich zum Beispiel in 2014 mich entschieden, nicht mehr dort zu sein, weil ich nichts mehr machen könnte. Ich wollte nicht Menschen umbringen und nicht von meinem Armee, die das Land im Prinzip schützen sollte, umgebracht sein zu wollen. Also das war einfach so schwierig für mich und vielleicht für andere Personen auch, die mal den Fluchtweg gestartet haben oder sich nach Europa gestellt haben und sagten, okay, da kann ich nicht mehr was machen. Vielleicht früher in 2011, 12 und 13 konnten wir was machen, konnten wir gegen das Regime demonstrieren, also friedlich demonstrieren, wenn es ist so bewaffnet und gewalttätig sozusagen geworden ist, dann können wir nichts mehr machen. Mhm. Und viele, vielleicht wie ich, die ein neues Leben woanders anfangen wollten, haben sich auf den Weg nach Deutschland oder nach Europa überhaupt.
Das heißt, gestellt. Um das mal zusammenzufassen, es gibt verschiedene Faktoren. Ich glaube, eine grundsätzliche Freiheitsbewegung, das war der arabische Frühling irgendwo, der mal irgendwann begonnen hat, das eine.
Genau.
Das andere aber auch, sagen wir mal, eine gewisse politische, das ist, dass Syrien auch geopolitisch oder politisch ein bisschen im Zentrum verschiedener Großmächte irgendwo steht.
Richtig,
ich weiß nicht, ob das Thema Ressourcen, ob Öl oder sowas auch eine Rolle spielt.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Also ich meine, Syrien hat seine geostrategische Position im Nahosten. Wenn man mal die Geschichte hinschaut, sieht man auch, dass Syrien so eine Position hat, eine Region in der Geschichte, der mal immer so eine kritisch war, seit Mittelalter bis heute. Das Thema Israel und die arabischen Länder, Palästina, dass Syrien ein Nachbarland ist, oder dass sogar auch die verschiedenen bürgerlichen Gruppen in Syrien, also Syrien ist es eine Mischung, also das Volk in Syrien ist es eine Mischung von verschiedenen ethnischen, religiösen Gruppen. Wir haben, wir haben Araber, wir haben Kurden, wir haben Turkmen, wir haben Türken, wir haben Tscherkessen, wir haben Abchasen, wir haben Assyriten, also das ist so eine Mischung dort, aber ich glaube, das war nicht das Problem, das ist meiner Meinung, das war nicht das Problem, sondern das Regime hat das einfach ausgenutzt und für die Welt so rübergebracht, als ob das Bürgerkrieg wäre, obwohl das nicht so ist, sondern das ist im Prinzip ein Krieg, weil das Volk die Freiheit und Demokratie von dem Regime wollte.
Ja, das heißt,
die Ressourcen auf jeden Fall, wie du das auch erwähnt hast, also Syrien ist es schon ein krasses Land mit vielen ähnlichen Ressourcen. Wie gesagt, ich habe Chemieingenieurwesen studiert und ich kenne mich auch mit der Situation. Ich komme aus dem Osten von Syrien, wo die meisten Gas- und Ölfelder sind und deswegen so eine, diese Region ist es so eine umstrittene Region, was jetzt überhaupt zwischen allen Gruppen gegliedert ist.
Das heißt, der Faktor Glauben und Konflikte jetzt zwischen einzelnen Glaubensrichtungen oder Ethnien ist nachgeordnet, ist nicht tatsächlich wirklich ursächlich, oder? Verstehe ich dich richtig?
Ganz genau. Also vor allem, also das meine Empfindung, als vom Krieg waren wir, also das Thema, ob mein Freund Christ oder Schiit oder Sunnit oder überhaupt keine Ahnung zu welcher religiösen Gruppe gehört er. Ich glaube, das ist nur einfach eine Propaganda, was das Regime überhaupt ausgenutzt hat. Das heißt, da einfach so Unterschiede zu erfinden.
Ja, das heißt, man hat aber wahrscheinlich auch schon irgendwo Gruppen gegeneinander, glaube ich, aufgehetzt, extreme oder gegen eher nicht, sagen wir mal, so dem Glauben zugewandte, sagen wir mal so.
Am Anfang war das so. Also da gab es solche Propaganda vom Regime. Am Anfang, als wir die Demonstrationen mal angefangen haben, hat er gemeint, okay, das ist eine Revolution von den Sunniten, die Mehrheit dort gegen die Minderheiten in Syrien, was überhaupt falsch war. Weil als wir die Demonstrationen angefangen haben, da waren wir auch eine gemischte Gruppe. Wir waren nicht nur Sunniten oder Christen oder whatever. Wir haben auch drauf nicht geachtet. Wir waren einfach Syrer, die ihre Freiheit und Demokratie mal haben. Und das ist das Problem, was viele Menschen nicht verstehen oder denken, dass der Fall wäre, dass in Syrien es ist einfach religiöse, bürgerliche Krieg wäre.
Mhm. Ja, weil du auch gerade angesprochen hast, dass Saudi-Arabien und andererseits Iran, ja, zwei Mächte, die im Prinzip politisch, das sind die gegensätzlich, die Sunniten gegen die, was sind die, Schiiten, glaube ich, genau, ja, die dort stehen und letztendlich dann auch immer wieder sich letztendlich auf Umwegen irgendwo an irgendeiner Stelle dann wieder, naja, treffen im Sinne von gegeneinander und...
Nein, ja, keine Ahnung, aber ich kann es, also meine Meinung, also als Beobachter und ein Mensch, der aus dem Nahen Osten kommt, ich glaube, das ist genauso wie jeder, der sich mit Politikwissenschaften gut auskennt, dass die Politik immer versucht, ein Thema auszunutzen, um die Menschen zu regieren. Also ob die Menschen da an Geld glauben, dann werden sie aus das Thema Wirtschaft und Geld ausnutzen. Ob die Menschen da an Religion glauben oder ihnen die Religion wichtiger als was anderes wäre, dann werden sie natürlich die Religion ausnutzen. Und ich glaube, von Saudi-Arabien hat sich so gestellt, als ob sie das Land, das heilige Land für die Sunniten und die genauso für die für Iran, für den Iran, dass sie einfach sich hohe gestellt haben, das ist das heilige Land für die Schiiten. Und ich glaube, als normaler Mensch, der dazu nicht gehört, glaube ich, das ist einfach nur eine politische Ausnutzung.
Ja, also ganz schwierige Situation, um das nachher alles zu verstehen und eigentlich genau. Zusammenhänge auch zu überblicken. Also du bist auf jeden Fall dann geflohen. Wie bist du denn dann raus aus Syrien? Wie lief dann das bei dir? Bist du alleine oder in der Gruppe oder auch über See oder wie ging das bei dir?
Eigentlich, wir waren zuerst, wollte ich nicht direkt nach Deutschland kommen, wollte mal versuchen nach Saudi-Arabien zu gehen, weil mein Vater dort gearbeitet hat, aber da durfte ich dort überhaupt nichts machen. Für mich die Situation dort war katastrophal. Also die Surer und die Yemenite durften dort nicht studieren, nicht arbeiten. Also die durften nur bleiben und die bekommen keine soziale Hilfe oder Versicherung oder was immer. Die Situation für uns war schwierig, also wir sind vom Tod geflohen, also zu einem langsamen Tod sozusagen gekommen. Dann habe ich mit einem Freund und meinem kleinen Bruder das uns entschieden, nach Deutschland zu kommen. Dann bin ich in die Türkei gegangen und daher kam ich einfach mit den normalen Weg halt, also nach Deutschland.
Das war aber dann schon vor dem ganz großen, sagen wir mal, vor der großen Fluchtbewegung, das war dann schon ein bisschen vorher. Oder war das mitten, also warst du schon mitten in diesem Hauptstrom?
Das war in der Zeit. Das war schon in der Zeit im 2015.
Ja, das war dann also schon in der Hauptwelle, wo dann letztendlich ganz viele Menschen geflohen sind. Wie habt ihr dann eigentlich mitbekommen, dass jetzt viele Menschen zum Beispiel nach Opa drängen? War das dann auch über Medien? Ich meine, klar, auch dort gucken die Leute ins Internet und gucken über Fern wahrscheinlich. Also die Möglichkeit, nach Europa zu kommen und dort vielleicht aufgenommen zu werden, das hat sich dann sehr schnell als Idee herumgesprochen oder war irgendwie dann für alle präsent, weil natürlich dann alle nach Europa geströmt sind. Niemand jetzt zum Beispiel nach, was weiß ich, sonst irgendwo in andere Richtungen der Welt.
Ja, heutzutage, die Welt ist es schon ein kleines Dorf sozusagen. Man bekommt mit alles mit. Wir hatten schon also Bekannte, die vor uns da in Deutschland waren oder in Europa und von denen haben wir das drüber mal erfahren. Und also im Internet bekommt man alles.
Und Deutschland hat einen guten Klang oder Europa, vor allem Europa und Deutschland hat einen guten Klang, was Menschen und Menschlichkeit angeht, oder?
Genau, also in Deutschland, für uns war es dass die Regierung damals mal Menschen oder die Willkommenkultur in Deutschland mal verbreitet war. Und das war uns zuerst wichtiger als zum Beispiel, wenn man zu einem anderen Land, wie, wenn ich das sagen darf, wie Ungarn, dahin zu gehen, wo die Situation schwieriger ist.
Politisch einfach schwierig, meinst du auch?
Politisch schon, ja.
Weil natürlich auch viele Leute unterstellen, ja, die kommen nach Deutschland, weil es wirtschaftlich bei uns gut geht, aber wenn ich die richtig verstehe, das ist schon auch ein Punkt.
Ja, natürlich. Also für mich, weil ich mein Studium weitermachen wollte, dachte ich, okay, in Deutschland ist es das Beste für mich. Die deutsche Bildung und deutschen Universitäten und so weiter sind schon international sozusagen bekannt. Ja.
Dann, wie bist du dann nach Ulm gekommen? Also du warst dann irgendwann, bist du nach Deutschland gekommen? Hattest du vorher dann schon über bekannte Verband oder irgendwie Kontakte wo du hingehen möchtest oder wie das laufen kann oder wie kam
also
das?
Die Situation war so, dass wir einfach mit ganz normal mit den so offiziell war ich zuerst, war ich in einem Erste Aufnahmelage
oder
Zentrum in Meschetten. Dann war ich dort zwei Tage, wurden wir mit ein paar Menschen auch nach Sigmaringen transportiert. War ich dort 3 Monate geblieben und dann haben sie einfach Menschen geteilt, also die Menschen, die nach Ulm kommen, die Menschen nach Heidelberg und so weiter. Und ich bin nach Ulm gekommen. Mhm. Also, genau. Und ich bin froh, dass ich nach Ulm gekommen bin.
Und du kannst, glaube ich, auch dein Studium fortsetzen. Bist da ja, glaube ich, in Stuttgart irgendwo studierst du, oder?
Ja, ich studiere Sozialwissenschaften in Stuttgart.
Ja, wie lange musst du noch?
Eigentlich, ich befinde mich jetzt im zweiten Semester.
Ja.
Ich komme ins dritte und brauche ich noch... ja, das ist Bachelor, 6 Semester, genau.
Wie sind die Chancen nachher dann hier auf den Job und überhaupt, wie ist das bei dir mit der Bleibe? Ist die gesichert eigentlich oder wie ist das bei dir?
Also ich glaube, für die Menschen, die mal am Anfang gekommen sind, war schon okay. Ich habe jetzt ein Erlaubnis für 3 Jahre und ich durfte vielleicht nächstes Jahr die Niederlassungserlaubnis beantragen. Mhm. In 2 Jahren vielleicht die Einbürgerung.
Wollte ich gerade fragen, Staatsbürgerschaft annehmen? Ich meine, genau. Du sprichst perfekt Deutsch, du bist ja wunderbar eingelebt und wer dich kennenlernt, merkt gar nicht, dass du vielleicht aus syrischer Vergangenheit hast, so wie ich sagen würde. Na nö, merkt man nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir spielen zwischendrin nochmal kurz Musik und sprechen dann gleich im dritten Blog über natürlich wieder ein bisschen Aktivität von euch hier in Ulm. Und erst spielen wir kurz einen Jingle, dann spielen wir nochmal kurz
Gutes
Musik.
Hält sich. Seit 25 Jahren. Free FM.
Willkommen zurück bei der Plattform.
Auf Radio Free FM.
Mit dem Thema die aktuelle Flüchtlingslage.
Genau, und wir sind Aktivisten von Seebrücke und Menschlichkeit. Ich bin Sven.
Ich bin Marcel.
Madeleine.
Und der Armer.
Super Workshare, hat richtig super geklappt. Ja, dann sind wir zurück beim Thema. Wir haben nochmal gehört, um was es heute geht. Wir haben gerade die Geschichte von Amir auch nochmal gehört. Und ja, aktuell ist das Thema Flucht, Flüchtlinge ja wieder in aller Munde. Thema mit Moria in Griechenland, mit dem Brand, den es gegeben hat. Mit Menschen, es sind zahlreiche Menschen, die dort eigentlich auf Hilfe und auf Rettung warten. Und im Kontext ist eben auch das Thema wieder aufgekommen, Ulm. Wir haben Platz, war glaube ich das Motto einer Aktion mit leeren Stühlen auf dem Ulmer Münsterplatz, die ihr gestartet habt. Ja, versuchen wir einfach mal kurz auch ein bisschen darauf einzugehen, die Situation dort, ich weiß nicht, habt ihr direkt irgendwie auch einen Kontakt? Ihr habt vorher gesagt, dass jemand Mensch aus von Seebrücke, glaube ich, auch vor Ort gewesen ist, Marcel, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen euch auch aus erster Hand Infos liefert, wie aktuell die Bedingungen sind?
Ja, also die Person bei uns, die war Anfang des Jahres auf Moria und hat da geholfen, ist aktuell nicht. Aktuell
Anfang des Jahres, okay.
Haben wir quasi auch nur, sage ich mal, die Medienberichterstattung bei uns direkt gehabt als Seebrücke, von der wir da jetzt, sage ich mal, speisen konnten und die Infos bekommen haben, genau.
Mhm. Habt ihr irgendwie von Menschlichkeit irgendwie darunter dann, Madeleine oder Amir, irgendwie auch Kontakte? Da war jemand von euch mal auch dort vor Ort?
Also von uns nicht, aber wir haben schon ein paar Kontakte zu lokale Health-Organisationen wie Hope-Projekt und Dr. Bielias, vielleicht heißt es, der vom Flüchtlingsrat und der mal oft dort war und wir haben Kontakt mit ihm. Wir haben auch ein paar Spendeaktionen organisiert.
Also ihr habt da jedenfalls dafür ausgesprochen, oder Seebrücke und Menschlichkeit, nach Ulm Menschen aufzunehmen. Ja, wie ist denn jetzt da aktuell der Stand? Ich meine, das Thema Menschlichkeit oder auch Seebrücke sind jetzt ja keine Institutionen, die jetzt quasi exekutiv entscheiden können. Das ist ein Thema, was mich gelernt habe, ganz hoch aufgehängt ist letztendlich, ob Menschen kommen dürfen oder nicht. Hängt auch beim Bundesinnenminister, habe ich verstanden, Minister Seehofer. Irgendwo dann gibt es wahrscheinlich auf Länderebene dann auch wieder Aufnahmebereitschaft, Innenministerium oder dann Städte oder Kommunen. Wie ist denn da aktuell die Lage? Was hört ihr da? Und umgekehrt dann auch, was könnt ihr, was kann Ulm oder auch unsere Hörer, was können wir tun? Das heißt, ihr macht momentan aufmerksam auf eine Situation. Die Frage ist, wie geht's weiter? Was kann man tun? Was plant ihr? Und wie können auch unsere Hörer vielleicht?
Ja, also momentan ist es ja so, dass man leider auf Lesbos einfach nur ein zweites Moria aufgebaut hat und die Menschen nicht wirklich herholt. Es gibt zwar erste Initiativen und erste Schritte auch der Bundesregierung, die sich jetzt bereit erklärt hat, 1500 Leute aufzunehmen. Aber es gibt noch lange keine Lösung für die restlichen Menschen. Es gibt keine sichere Lösung, es gibt keine sichere Unterkunft, und das prangern wir an, und deswegen wollen wir, dass die Bundesregierung da mit anderen europäischen Staaten jetzt wirklich aktiv wird und die Menschen hier herholt, an sichere Orte bringt und ihnen eine gute Perspektive gibt. Und das ist jetzt einfach erstmal so, dass die Bundesregierung diese 1500 Leute aufnehmen wird. Und es gibt aber allein schon das Land Berlin, das zum Beispiel bereit ist, 500 Personen aufzunehmen. Es gibt Thüringen, die ein eigenes Landesaufnahmeprogramm haben. Es gibt 170 Kommunen in ganz Deutschland, die gesagt haben, wir sind bereit, wir haben Platz. Das heißt, die Zahl, die die Bundesregierung da jetzt in den Raum geworfen hat, die hat nichts mit der wirklichen Hilfsbereitschaft zu tun, die es innerhalb Deutschlands gibt. Und deswegen fordern wir, dass da mehr gemacht wird, dass da wirklich aktiv was getan wird und die Menschen wirklich Hilfe bekommen und es nicht nur einen heißen Tropfen auf einen heißen Stein gibt.
Genau. Mhm. Möchte jemand noch was ergänzen? Oder?
Ja, okay. Genau, also wollte ich nur mal erwähnen, warum wir überhaupt die Stuhlaktion mal gemacht haben. Also, dass wir das sagen wollen, dass wir Platz haben und auf jeden Fall zu betonen, dass die Leute, die in Moria sind, auf jeden Fall vor allem Menschen sind, was uns irgendwie im tiefen Herzen liegt, dass wir auch viele Kritik mal bekommen und Kommentare, als wir die Aktion erstellt haben, dass zum Beispiel solche Kommentare sagt er, nehmt ihr sie auf zum Beispiel, also wollte ich nur mal sagen, hey, die sind vor allem Menschen. Also, und die leben in dieser Situation seit 3 Jahren oder mehr. Und wir haben jetzt erst reagiert. Warum jetzt? Warum nicht vor ein paar Jahren? Dass wir mehr Druck auf die Politik machen, mehr Solidarität zeigen. Sie auch auf jeden Fall zeigen, dass auch positive Stimmen da gibt. Nicht nur die Leute, die sagen, hey, lieber nicht, das geht uns nicht an, sondern auch mehr Aktionen vielleicht in der Zukunft noch machen, mhm, und das vielleicht von der Bundesregierung mehr fordern, mehr Menschen aufzunehmen, im Sinne von der auch Europäischen Union.
Das ist ein Punkt, der mir natürlich jetzt gerade auch so im Sinn ist. Deutschland ist ja, was Aufnahme angeht, in Europa relativ herausragend, sagen wir es mal so. Die europäische Problematik, es gibt Länder, ich glaube zum Beispiel Polen oder Ungarn, die keinen einzigen Mensch aufgenommen haben, wenn ich richtig liege, also nicht, dass ich das Wort Falsches sage, ich glaube, so ist es. Die Problematik europäischer, also eine Regierung oder beziehungsweise auch die Politik fordert dort eine europäische Lösung. Das heißt, dass man im Prinzip jetzt nicht sagt, selbstverständlich, alle gehen nach Deutschland, sondern es kommen auch welche nach Frankreich, nach England, und nach England ist jetzt sowieso aus der EU raus oder zumindest in Europa. Ja, ob sie sich da beteiligen, weiß ich gar nicht. Dass man eben versucht, eine europäische Lösung anzustreben. Das wiederum ist politisch äußerst schwierig. aus diesem Grund heraus gibt es ja dann Leute, die auch sagen, aus dem Grunde, dass eben eine europäische Lösung angestrebt werden muss, sollten nicht alle nach Deutschland, sondern es darf an der Stelle eben nicht eine Selbstständigkeit werden, alles geht nach Deutschland, sondern die anderen müssen auch mit dran. Und dass man deshalb sagt, nur 1500 und die übrigen sollen woanders hin. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Würdet ihr das auch so vom Grundansatz teilen, sagen, die Überlegung, es muss eine europäische Lösung geben, ist richtig? Oder sagt ihr, egal wie, die Leute müssen jetzt alle nach Deutschland? Also ich meine, die politische Dimension, immer nur dann Deutschland nimmt auf und die anderen nehmen nichts auf, ist ja jetzt aus Sicht, sagen wir, einer Gerechtigkeit im Europäischen auch nicht ganz in Ordnung, oder? Was denkt ihr dazu,
Sven? Also ich sage mal so, die initiale Idee, dass es eine europäische Lösung geben muss, letzten Endes, diese Erkenntnis hatte sich schon vor 5 Jahren durchgesetzt. Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen, haben schon lange davor gesagt, dass das Dublin-II-Abkommen völliger Humbug ist und nicht funktionieren kann. Aber 2015 hat wirklich jeder Politiker, sei er auch noch so konservativ, gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Dublin-II funktioniert nicht. Wir brauchen eine neue europäische Lösung, wie wir Menschen verteilen. Man hat dann immer gesagt, ja, wir arbeiten daran. Passiert ist aber überhaupt nichts. Also bis heute gibt es überhaupt keine sinnvollen Lösungen. Es ist jedes Mal, wenn auf dem Mittelmeer ein Boot von Freiwilligen, von privaten Hilfsorganisationen Geflüchtete aufgreift, die eben sonst im Mittelmeer ertrunken wären. Erstens mal, es ist überhaupt eine Schande, dass es eine private Organisation machen muss und dass es nicht Europa als Staatenunion das hinkriegt. Das ist schon die erste Schande. Aber jedes einzelne Mal steht dieses Boot dann davor vor irgendwelchen Häfen und darf nicht einfahren, bis sich irgendwie Leute geeinigt haben, okay, wo teilen wir diese Leute jetzt irgendwie auf? Das heißt, auch wenn den Politikern bewusst ist, dass es eine europäische Lösung geben muss, sie tun nichts dafür und sie machen überhaupt nichts dafür. Und es gäbe auch Möglichkeiten, etwas zu tun. Zum Beispiel, es waren gerade die Budgetverhandlungen der EU. Man hätte dort vereinbaren können, Geld gibt es nur dann, wenn Menschenrechtsstandards eingehalten werden, wenn sich an Beschlüsse gehalten wird. Und ja, solche Klauseln hätte man einführen können. Man hätte auch man müsste auch als Europa dieses Einstimmigkeitsprinzip, was es in vielen Fällen gibt, das müsste man brechen. Aber selbst mit Einstimmigkeitsprinzip, es hätte Möglichkeiten gegeben. Man hat sie nur nicht ergriffen. Und wenn jetzt ein Innenminister dasteht und sagt, ja, wir können nicht alle aufnehmen, dann hat er zwar recht, aber dann ist es eine richtig schäbige Ausrede, weil er die Chance gehabt hätte, etwas dran zu ändern. Und wer auf jeden Fall nichts dafür kann, dass es keine europäische Lösung gibt, das sind die Geflüchteten auf Moria. Die sitzen dort, wie Amal gesagt hat, seit 3 bis 5 Jahren in erbärmlichsten Umständen. Und jetzt haben sie gerade ein bisschen Aufmerksamkeit, aber es gibt noch ganz viele andere Lager, die dort auch sind. Die leben in genauso erbärmlichen Umständen. Die haben auch keine Hygiene. Also kein Wasser, keine Toiletten. Und diesen Leuten muss endlich geholfen werden. Und zur Not muss dann halt Deutschland und andere willige Länder auch mal vorangehen. Aber ja, natürlich, letzten Endes würden wir uns weiterhin, wie wir es schon seit Jahren sagen, eine sinnvolle europäische Lösung wünschen.
Aber grundsätzlich gibt es eigentlich aus deiner Sicht eine Lösung, dass man irgendwie für die Menschen vor Ort was tun kann, dass man, wenn man schon Leute nicht holt, dass man ihnen vor Ort oder in Syrien irgendwie gar Unterstützung zukommen lässt? Oder gibt es da irgendwie auch einen Ansatz oder was denkst du? Also wenn es so ist, wie die Lage ist, dass man ja vor Ort was unterstützt oder eben gar in Syrien irgendwie die Menschen, oder ist Syrien hopeless, hoffnungslos irgendwo? Das heißt, die Menschen werden auf absehbare Zeit so oder so das Land verlassen, weil einfach die Bedingungen so schlecht sind, oder was würdest du sagen?
Eigentlich ist es eine Lösung, das ist schon schwierig zu sagen.
Ja.
Also die Situation in Syrien ist anders als in Moria. In Syrien ist es schon schwierig, eine Lösung zu finden, wenn die Politik das mal nicht die Lösung findet. Aber wir sprechen hier von Moria,
ja,
weil es ist Mitte in Europa ist und wir sagen, hey, in Europa gibt es Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, die Würde des Menschen unantastbar sei und so weiter und so fort. Und dann passiert das Mitte in Europa. Und ich bin einfach ganz enttäuscht von der europäischen Politik, weil was man einfach jetzt in den Medien und News beobachtet, sieht man einfach nur eine Kinderlei, dass jeder sagt oder die Verantwortung dem anderen schubst. Der Herr Seehofer sagt zuerst, nee, wir nehmen keinen auf. Und jetzt sagt er, warum macht Österreich nicht mit? Also, hey Leute, und darum geht es nicht. Es geht um die Menschen, die in Moria sind. Es sind nur 13.000 Menschen und wir haben 27 EU-Länder. Wenn Sie das mal unter sich aufteilen würden, dann wird das zu den gesamten Einbürgerzahl in der Union nicht mal was ein großes Thema mal machen. Also wie gesagt, das ist für mich ist jetzt Moria ist es ganz anwesendes Thema. Es geht um Menschlichkeit, es geht um Menschenrechte, was wir mal nicht hier mal diskutieren sollten. Mhm. Da sollte einfach jetzt was getan werden. Es geht nicht um, hey, wer nimmt sie auf? Wie viele nehmen wir auf oder so? Es geht, dass wir jetzt die Situation mal lösen. Und zwar sofort.
Die Problematik, ja, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ich weiß nicht, wir haben noch eine Minute. Ihr habt auf jeden Fall verschiedene Infos und Plan und Stände auch, glaube ich, in Planung. Wir haben nur noch relativ kurz Zeit. Ihr habt wieder irgendwie, glaube ich, auch eine Aktion am Sonntag geplant, oder?
Nee, das ist ganz was anderes.
Ist was anderes.
Ach, das so, ist nicht
Moria. Okay, nein, okay. Gibt es irgendwie wieder irgendwo aktuell irgendwie Planung, dass ihr irgendwas macht oder ihr seid grundsätzlich weiter mit dem Thema einfach am Laufen? Also sowas wie Münsterplatz oder so ist gerade nicht irgendwie geplant, oder?
Also wir werden jetzt auch versuchen, nochmal Druck aufzumachen auf die Landesregierung in Baden-Württemberg, dass sie auch ein Landesaufnahmeprogramm macht und da wird es dann in den nächsten Wochen auch noch ein paar Aktionen geben, aber genaueres steht noch nicht fest.
Wir bleiben dran und Lokaltermine am Sonntag, 11 bis 12 Uhr, wenn wir das Thema auch nochmal aufgreifen. Ich sag ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr heute da wart, heute in der Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und ihr wart, sagt nochmal kurz, wer da war, euer Name.
Amerl Abdallah von Verein Menschlichkeit Ulm e.V.
Madeleine Bayer, auch von Menschlichkeit Ulm e.V.
Marcel Emmerich von der Seebrücke.
Und Sven Faut, auch von der Seebrücke.
Das war's für heute. Vielen Dank, bis morgen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.